lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
Und mein Name ist Richard.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd. Also der eine erzählt immer dem anderen eine Geschichte und das Besondere an der Sache ist, dass derjenige, der die Geschichte erzählt bekommt, nicht weiß, worum es geht in dieser Woche.
Genau so ist es. Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel?
Ja.
Du weißt, ich genieße gern den ein oder anderen Cocktail.
Oh ja.
Cocktail. Und das Interessante dabei ist, es macht eigentlich fast mehr Spaß, die Cocktails für andere zuzubereiten, als sie zu trinken.
Mhm. Ja. Wie beim Kochen.
Also das Trinken ist dann fast wie so, ja, macht man halt, aber eigentlich die Zubereitung und so weiter, das ist so das ganze Prozedere. Und wir kriegen heute Besuch. Wir kriegen heute Besuch von Freundinnen und Freunden, damit ich ein paar Cocktails machen kann. Aber da brauchst du natürlich auch immer was dazu.
Snacks.
Richtig. Snacks, Snacks, Snacks. Und wo kriegt man die besten Snacks her?
Bei Koro.
Richtig, bei Koro. Was ist Koro? Koro bietet schmackhafte und haltbare Lebensmittel und denkt den Handel dabei aber neu. Radikal transparente Preispolitik. Und sie sind auch immer auf der Suche nach individuellen und ungewöhnlichen Lösungen. Zum Beispiel effiziente Großpackungen, was bedeutet weniger Verpackungsmüll für uns alle. Und sie haben eben auch diverseste Snacks. Zum Beispiel einer meiner Lieblinge, hauchdünne Pizza-Cracker. Lassen sich auch gut kombinieren mit so Käse und anderen Dingen. Hm. Das Sortiment von Koro umfasst mittlerweile über 1200 Produkte und da ist einfach für jeden was dabei. Und für alle, die jetzt ebenfalls ihrem Besuch hervorragende Snacks präsentieren wollen, mit dem Code GESCHICHTE in Großbuchstaben spart man 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Einfach auf www.korodrogerie.de für Deutschland, www.koro-shop.at für Österreich oder www.koro-shop.ch für die Schweiz gehen und dort diesen Code eingeben. Dieser Code ist gültig bis zum 31.12.2024. Alle Infos und den Code gibt es natürlich auch wie immer direkt in unseren Shownotes.
Fantastisch, dann wünsche ich dir viel Spaß heute Abend.
Danke dir.
Und mich hast du nicht eingeladen.
Ja, ich würde dich einladen, aber das ist immer so ein brader Weg, wie man hier in Wien sagen würde.
Sehr gut.
Ende der Werbung.
Ja, Richard, und wir sind bei Folge 290, kann es sein?
Ja. 290.
Wir haben noch 10 Folgen zur 300.
Wir haben es doch immer nicht geschafft, dieses Formular zu verhandeln,
ah, dass wir
Fragen fragen können. Ja, ja, okay. 10 Folgen, 10 Wochen, das geht. Ja, sind fast 3 Monate.
Sehr schön. Ja, das klingt so weit weg, aber Aber apropos weit weg, weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben?
Ja, das ist zeitlich gesehen relativ weit weg gewesen. Es war nämlich ein Kreuzzug, der unter anderem nach Konstantinopel bzw. Byzanz geführt hat. Einer dieser interessanten Kreuzzüge, wo die Verbündeten quasi geplündert worden sind.
Ja, und vor allen Dingen der erste Kreuzzug, der nur gegen Christen geführt wurde.
Tja.
Mich hat ein Feedback erreicht, das von Georg auf Twitter kam. Und er macht mich zu Recht darauf aufmerksam, dass ich ja von Kreuzfahrern spreche. Aber das sind Kreuzfahrer, die keine Kreuzfahrt machen, wie ich fälschlicherweise gesagt habe.
Also, stimmt, ja, die Kreuzfahrer. Na, andererseits, vielleicht kommt das Wort Kreuzfahrer, also die ja Kreuzfahrt machen,
ja,
von den Kreuzzüglern.
Bin mir nicht ganz sicher.
Naja.
Ja, Richard, das war letzte Woche, aber wir sind ja, haben uns ja vorgenommen, jede Woche eine Geschichte zu machen.
Haben uns vorgenommen, ja, vor 5,5 Jahren.
So soll es auch weitergehen und deshalb hoffe ich, dass du eine Geschichte mitgebracht hast.
Allerdings. Daniel, wie letztes Mal versprochen am Ende der Folge, ja, springe ich mit meiner Geschichte diesmal wieder ins 19. Jahrhundert.
Sehr gut.
Und zwar fast genau in die Mitte dieses Jahrhunderts. Wir werden über einen Konflikt sprechen, der zusammengefasst schon ein bisschen klingt wie der Anfang einer dieser kommen XY in eine Bar-Scherze. In dem Fall ist es aber keine Bar, sondern es ist quasi ein Schlachtfeld. Und auf diesem Schlachtfeld treffen sich Türken, Franzosen, Briten und Russen. Kannst du dir vorstellen, um was für einen Konflikt es geht, den wir heute besprechen werden?
Jetzt kann ich mich nur blamieren, aber ist es der Krimkrieg?
Natürlich, der Krimkrieg. Sehr gut. Ja, ich meine, das ist außergewöhnlich. Vor allem auch das, über das wir dann auch sprechen werden, wie sich das zusammensetzt. Ja, wer gegen wen? Mhm. Wir werden in dieser Folge also über den Krimkrieg sprechen. Aber weißt du, wir sprechen ungern einfach nur über einen großen Konflikt und erzählen eine kleine Geschichte dieses großen Konflikts. Deswegen werde ich über einen Teil dieses Konflikts sprechen. Mhm. Und ich werde nicht einmal über eine spezifische Schlacht dieses Konflikts sprechen, sondern ich werde über einen Teil einer Schlacht des Krimkriegs sprechen.
Sehr gut.
Wir werden in dieser Folge über etwas sprechen, das in die Geschichte als The Charge of the Light Brigade eingegangen ist. Auf Deutsch so viel wie Der Angriff der leichten Brigade.
Aha.
Hast du davon schon mal was gehört?
Nee, nie.
Sehr gut. Also, wie du vorhin wahrscheinlich schon gehört hast, Krimkrieg ist eine komplexe Auseinandersetzung gewesen und in dessen Kern lag das drohende Mächteungleichgewicht in Europa. Am Anfang im Zentrum steht vor allem ein Reich und zwar das ehemals mächtige Osmanische Reich, das sich ja zu seinen besten Zeiten vom Nahen Osten über den Persischen Golf bis zur Adria erstreckt hat, das jetzt aber Mitte des 19. Jahrhunderts eigentlich nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Und ein Land hat zu diesem Zeitpunkt sein Auge auf dieses Reich geworfen. Kannst du dir vorstellen, welches Land das ist?
Russland wahrscheinlich.
Richtig, Russland. Im Jahr 1853 besucht nämlich der britische Botschafter John Russell den damaligen Zar, Nikolaus I. Und der Zar bezeichnet bei diesem Besuch den damaligen Sultan, also den Herrscher über das Osmanenreich, als einen kranken Mann. Sein wörtliches Zitat lautete damals: Wir haben einen kranken Mann auf den Armen. Es wäre ein Unglück, wenn er uns eines Tages entfallen sollte.
Ah.
Also das Ganze klingt schon so ein bisschen wie eine versteckte Drohung.
Ja. Aber daher kommt dieser Spruch, der kranke Mann vom Bosporus, oder?
Ganz genau. Oder auch der kranke Mann Europas. Mhm. Also diese Phrase basiert auf diesem Ausspruch von Nikolaus I., aber ist dann natürlich noch ein bisschen abgewandelt worden im Laufe der Jahrzehnte. Aber ja, ist Basis für der kranke Mann Europas und in diesem Fall meinen sie damit eben das Osmanische Reich. Und Ziel des Zaren bei diesem Gespräch mit dem Botschafter Großbritanniens ist, Großbritannien davon zu überzeugen, dass sie quasi gemeinsam mit Russland das jetzt stark geschwächte Osmanische Reich so ein bisschen untereinander aufteilen, dass sie sich das zunutze machen, dass dieses Reich schon so schwach ist. Für den Zaren war vor allem ein Ort wichtig und es ist auch einer, den wir in der letzten Folge besprochen haben.
Und der da wäre?
Konstantinopel. Für den Zaren ist nämlich die Einnahme Konstantinopels von größter Bedeutung, weil Russland damit durch den Bosporus seiner Schwarzmeerflotte Zugang zum Mittelmeer geben könnte. Mhm. Das ist eine Flotte, die seit über 140 Jahren in Sewastopol, also am südlichen Ende der Krim, stationiert war und deren Bewegungsfreiheit schon stark dadurch eingeschränkt war, dass das Osmanische Reich den Bosporus kontrolliert. Für Großbritannien und auch für andere, wie zum Beispiel Frankreich, kommt es natürlich nicht in Frage. Du musst dir vorstellen, seit dem Ende der Napoleonischen Kriege, die ja gerade mal ein paar Jahrzehnte her sind, war vor allem Großbritannien und auch Frankreich viel dran gelegen, dieses Mächtegleichgewicht in Europa aufrechtzuerhalten. Russland lässt sich davon aber nicht wirklich beeindrucken und beschließt einfach das Ganze trotz des Widerstands Englands und Frankreichs selbst durchzuführen. Nach abgebrochenen diplomatischen Beziehungen zum Osmanischen Reich marschiert Russland im Juni 1853 im Fürstentum Moldau ein, unter anderem, besetzt dann auch Bukarest und nachdem das Osmanische Reich ihnen ein Ultimatum stellt, das abläuft, erklärt die Türkei bzw. das Osmanische Reich am 16. Oktober 1853 Russland den Krieg. Allerdings muss Russland recht schnell erkennen, dass sie das Osmanische Reich in einem Landkrieg relativ unterschätzt haben. Ja, sie sind überrascht über den Widerstand, der ihnen noch immer entgegengesetzt wird, können deswegen zuerst einmal recht wenig anrichten am Land. Deswegen konzentrieren sie sich auf das Meer. Mhm. Und ein Glücksgriff für die Russen sorgt hier auch für den ersten großen Erfolg. Sie finden nämlich eine osmanische Flotte in der türkischen Stadt Sinope und deswegen am 30. November schaffen es die Russen, diese Flotte komplett in Schutt und Asche zu legen. Ja, sie bombardieren die Stadt und sie bombardieren diese Flotte und wirklich jedes einzelne Boot dieser Flotte geht unter und es sterben dabei auch über 4000 Menschen. Und obwohl dieser Angriff, weil sie sich ja im Krieg befinden, völlig gerechtfertigt ist, löst er in Großbritannien und in Frankreich Schrecken aus. Dort ist die Stimmung jetzt schon so, dass die Leute sich denken, gut, also das geht nicht, was Russland hier macht. Und es gibt dann auch noch jede Menge Verhandlungen. Ja, England und oder Großbritannien und Frankreich versuchen, am Krieg mit Russland auszuweichen. Das fruchtet aber alles nichts. Und deswegen am 27. März 1854 wird dieser Krieg, der eigentlich begonnen hat als der 9. türkisch-russische Krieg, wird ausgeweitet und wird jetzt zu einem Krieg, in dem neben dem Osmanischen Reich auch Großbritannien und Frankreich gegen Russland kämpfen. Mhm. Also du musst dir so ein bisschen diese Tragweite vorstellen, dieser Sache, weil ich es vorhin ja auch erwähnt habe, es sind wenige Jahrzehnte nach der Schlacht bei Waterloo, wo Frankreich ja der Todfeind Großbritanniens war. Ja. Und jetzt zum ersten Mal seit 200 Jahren kämpfen sie wieder Seite an Seite gegen einen gemeinsamen Feind. Und das ist so ein ungewöhnlicher Umstand, dass selbst der Commander in Chief der Briten, ein gewisser Lord Raglan, einmal bei einer Besprechung versehentlich von The French spricht, als er über den Feind spricht. Was auch außergewöhnlich ist und eigentlich auch was war, auf das Russland sich verlassen hat, dass es sicher nie stattfindet, ist, es kämpfen jetzt Christen mit Muslimen gegen andere Christen.
Mhm, ja.
Und das ist auf jeden Fall außergewöhnlich gewesen. Ich werde jetzt einige Monate, die ersten Monate quasi, fast das erste Jahr eigentlich, wenn man so will, dieses Kriegs überspringen, um direkt an jenem Ort zu landen, wo unsere eigentliche Geschichte stattfinden wird. Und naheliegenderweise ist es die Krim. Es ist der 25. Oktober 1854 und die Landung der alliierten Streitkräfte, also Franzosen, Briten und auch der Türken auf der Krim ist 7 Wochen her. Langfristiges Ziel hier wäre die Einnahme von Sewastopol. Habe ich vorhin ja auch schon gesagt, ist eigentlich diese Hafenstadt, wo die Schwarzmeerflotte Russlands stationiert war. Das Ganze wird aber dadurch erschwert, dass die Russen ihre eigene Schwarzmeerflotte im Hafen versenkt haben. Also dafür sorgen, dass die Alliierten vom Meer aus eigentlich nicht helfen können, diese Stadt einzunehmen. Das heißt, sie müssen es vom Land aus machen.
Mhm.
Und es gestaltet sich auch schwierig, weil die Situation der Streitkräfte der Alliierten ist absolut miserabel. Ich werde in dieser Folge nicht viel mehr eingehen auf die Art und Weise, wie dieser Krieg geführt worden ist, weil ich plane noch mindestens 2 weitere Folgen über den Krimkrieg zu anderen Themen, wo diese Dinge noch zur Sprache kommen.
Ja.
Aber das Missmanagement war hier so schlecht, auch zusätzlich unglückliche Zufälle wie Stürme, die Dutzende Schiffe, die beladen mit Winterkleidung, Munition und medizinischer Ausrüstung im Hafen waren, versenkt haben.
Mhm.
Ja, also diese Stürme versenken diese Schiffe und der Nachschub für diese alliierten Streitkräfte ist wahnsinnig schlecht. Eine andere Sache, die natürlich auch dafür sorgt, dass wahnsinnig viele Leute sterben, bevor überhaupt ein Schuss abgegeben worden ist, ist ein weiterer Hauptfeind, nämlich die Cholera.
Mhm.
Also wir kennen das ja auch von Dutzenden anderen Folgen, die wir schon gemacht haben. Immer wenn es geht um große Kampagnen mit vielen Soldaten, die oft auch Städte belagern etc. Großteil der Leute sterben nicht im Rahmen von Kampfhandlungen, sondern sie sterben aufgrund unterschiedlicher Krankheiten, die halt ausbrechen in solchen Lagern und die zu jener Zeit einfach nicht richtig behandelt werden haben können.
Mhm, ja.
Und ja, es finden natürlich schon Kampfhandlungen statt und eine dieser Kampfhandlungen, die wird der Ausgangspunkt für den Kern unserer Geschichte sein, die ich jetzt noch erzähle. Und zwar beginnt die eben am 25. Oktober 1854 und es handelt sich um die Schlacht von Balaklava. Balaklava war ein Versorgungsstützpunkt der Briten, eine kleine Hafenstadt, ungefähr 15 Kilometer von Sewastopol entfernt, wo die Russen saßen. Heutzutage ist es übrigens ein Stadtteil von Sewastopol. Und diese Schlacht beginnt damit, dass russische Truppen mit einem Entsatzheer, das ungefähr 25.000 Mann stark ist, versuchen wollen, die Belagerung Sewastopols zu beenden. Im Zuge dieser Aktion nehmen die Russen am Morgen des 25. Oktober türkische Stellungen in der Nähe Balaklavas ein. Und Teil dieser türkischen Stellungen sind Kanonen. Und das ist ein Umstand, der den Commander-in-Chief, den ich vorhin schon erwähnt habe, Lord Raglan, der auch auf der Krim ist, dazu bringt, einen schicksalshaften Befehl auszugeben. Er sitzt nämlich zu jenem Zeitpunkt auf einer Anhöhe und sieht die Russen, wie sie diese türkischen Stellungen einnehmen und sich davonmachen mit den Kanonen der Osmanen. Und er will jetzt, dass seine Truppen die Russen einholen und diese Kanonen zurückholen. Mhm. Und wer soll das tun? Natürlich sollen es die machen, die traditionellerweise dazu verwendet wurden, feindlichen Truppen, die im Rückzug waren, nachzureiten, sie niederzureiten und eventuell dann auch Dinge wieder zurückzubringen, wie zum Beispiel solche Kanonen. Mhm. Und diese Einheit, das war die leichte Brigade. Und damit wir überhaupt wissen, mit was wir es hier zu tun haben, gibt es einen kleinen Exkurs über die leichte Brigade bzw. berittene Soldaten bzw. Kavallerie. Mhm. Also grundsätzlich gab es die Aufteilung in leichte und schwere Kavallerie. Die Unterscheidungen, was jetzt wirklich leicht und was schwer ist, die sind ein bisschen abhängig von der jeweiligen Zeit und auch vom Land, weil das unterschiedlich war. Bei den Briten allerdings war die Einteilung so. Die schwere Kavallerie, das waren jene berittenen Soldaten, die auf großen, schweren Rössern saßen, die dann öfter auch einmal gepanzert waren. Selbst waren diese Soldaten auch gepanzert mit Helmen und Kürassen. Weißt du, was ein Kürass ist?
Nee, keine Ahnung.
Kürass ist so ein Brustpanzer.
Ah, okay.
Also du siehst es heutzutage noch, zum Beispiel, wenn du dir so zeremonielle Paraden der Briten anschaust. Mhm. Und das war quasi so die Rüstung der schweren Kavallerie. Und die Aufgabe dieser schweren Kavallerie war recht einfach. Für was diese schweren Kavallerien in erster Linie geeignet waren, waren, dass sie einfach in vollem Galopp direkt in die feindlichen Truppen reiten. Und traditionellerweise waren diese Truppen auch die Elite. Ja, das waren die, die sich Jahr und Tag auf diese Angriffe vorbereiten. Und das war im Grunde so der Höhepunkt ihrer Karriere, immer wenn sie, oder waren ihre Höhepunkte, wenn sie das wirklich machen haben können, wenn sie mit ihren Säbeln und mit ihren Lanzen direkt reinreiten in die gegnerischen Truppen. Im Fall der schweren Kavallerie, wie sie auf der Krim zu finden war, war von dieser Elite relativ wenig übrig. Nicht zuletzt, weil die gesamte britische Kavallerie seit Waterloo kaum noch so richtig benötigt worden ist. Und in erster Linie die waren, die zum Beispiel bei Paraden verwendet worden sind, ja, weil ihre Rüstungen einfach so schön in der Sonne geglänzt haben. Haben einfach gut ausgeschaut auf ihren Pferden. Auf der Krim ist davon nichts mehr zu sehen, vor allem weil der Zustand der Truppen eh schon so schlecht ist und der Unterschied zwischen leichter und schwerer Kavallerie war in erster Linie der Name und unterschiedliche Uniformmärken. Ja, blau für die Lights und rot für die Heavies. Mhm. Die leichte Kavallerie hingegen, das waren die auch auf dem Pferd saßen, haben auch Säbel und Lanzen verwendet. Sie waren aber für ganz andere Aufgaben auch noch gedacht. Ja, natürlich haben sie auch diese Schockangriffe machen können, aber in erster Linie waren sie zum Beispiel für das Ausspähen von Feindesbewegungen da. Sie haben Nahrungsmittel sammeln sollen, sie haben den Tross bewacht, also so ein Heer, das hat ja viel zusätzliche Dinge auch noch mitgeschleppt, da sind sie verwendet worden, um das zu bewachen, daneben herzureiten. Grundsätzlich auch, um bei Kampfhandlungen Flanken zu bewachen oder eben auch, so wie ich es vorhin gesagt habe, fliehende Truppen einzuholen und niederzureiten. Großteil dieser Dinge, die der leichten Kavallerie aufgetragen wurden, sind nicht so glorreich gewesen wie die Dinge, die der schweren Kavallerie aufgetragen worden sind. Die leichte Brigade auf der Krim bestand aus drei unterschiedlichen Kavallerietypen. Aus den leichten Dragonern, aus den Husaren und aus den Ulanen. Im Englischen heißen die Lancer. Dragoner waren die ursprünglich berittene Infanterie waren, also die zwar zur Schlacht reiten, dann aber absteigen und zu Fuß kämpfen. Zu jener Zeit allerdings waren sie schon Teil der Kavallerie und haben im Grund genau dieselben Aufgaben übernommen, wie jetzt zum Beispiel die Husaren oder auch die Ulanen. Und weil ihr vorher gesagt habt, dass es seit Waterloo kaum mehr Verwendung gegeben hätte für diese Truppen, es schlägt sich auch in den Zahlen nieder. Also die gesamte britische Kavallerie noch bei Waterloo hat ungefähr eine Größe von 22.000 Mann mit Pferd. Mhm. Zum Zeitpunkt des Krimkriegs sind es nur noch 11.000. 3.000 ungefähr sind in Indien stationiert. Diese leichte Brigade, die jetzt diesen Befehl Raglans ausführen soll, also diese Kanonen zurückzuholen, die waren zusätzlich auch noch relativ geschwächt und zwar durch Krankheit. Viele von ihnen sind entweder schon gestorben oder waren zu schwach, um zu reiten. Und ursprünglich haben sie aus ungefähr 1500 Mann bestanden. Jetzt sind es gerade noch 670. Und obwohl es natürlich viel weniger ist als das, was es sein hätte können, sie hätten eigentlich diesen Befehl Raglans relativ erfolgreich ausführen können. Sollte im Grund genau das sein, für was sie trainiert haben und eigentlich auch gebraucht werden. Die ganze Sache hat allerdings einen Haken, und zwar einen großen. Der Befehl, den Raglan weitergibt, der lautet folgendermaßen: Lord Raglan wishes the cavalry to advance rapidly to the front, follow the enemy and try to prevent the enemy carrying away the guns. Troop horse artillery may accompany. French cavalry is on your left. Immediate. Also, er sagt, sie sollen zur Front, sie sollen dem Feind folgen, sie sollen dafür sorgen, dass der Feind die Kanonen nicht mitnimmt. Und die französische Kavallerie, die ist auf der linken Seite, die kann sie unterstützen, falls nötig. Das Problem dabei ist, Lord Raglan, als er diesen Befehl ausspricht, sitzt er auf dieser Anhöhe, von wo aus er beobachten kann, was die Russen mit den Kanonen der übernommenen türkischen Barrikaden, wenn man so will, machen. Und er das gibt heißt, dann diesen...
Ja? Die spielen jetzt also stille Post.
Naja, er gibt diesen Befehl an Captain Nolan weiter. Der gibt ihn an den Earl of Lucan weiter. Der Earl of Lucan ist der Oberbefehlshaber über die gesamte Kavallerie. Der sitzt mit seinen Truppen in einem Tal zwischen zwei Anhöhen am Fuß der sogenannten Causeway Heights, die ein bisschen außerhalb von Balaklava sind. Und dieser Lord Lucan fragt Nolan, welche Kanonen er gemeint hat. Ja? Denn was er sieht, sind nur jene Kanonen, die die Russen in der Früh schon in diesem Tal positioniert haben, ja? Am Ende dieses Tals und auch so ein bisschen flankiert. Und Nolan, der ist sehr vage und er macht angeblich so ein bisschen ausladende Armbewegung, die genau diese Kanonen umfasst. Okay. Ja? Was dafür sorgt, dass Lucan jetzt dem Kommandeur der leichten Brigade, Major General James Brudenell, Earl of Cardigan, den Befehl gibt, seine leichte Brigade diese Stellungen einnehmen zu lassen. Weil er denkt, gut, Raglan will, dass sie diese Kanonen einnehmen. Nur das Ding ist halt, diese Kanonen sind frontal. Und gleichzeitig gibt es auch noch welche an der Flanke. Das heißt, schwierig, aber ja, es ist ein Befehl. Und damit beginnt der Angriff der leichten Brigade. Wie läuft das jetzt ab? Also die Aufstellung ist relativ einfach. Insgesamt sind es 670 Mann. Es gibt 180 Doppelreihen, das heißt immer Mann und Pferd hintereinander. Und dahinter gibt es dann noch einen zweiten Trupp, der in der gleichen Aufstellung ist. Und grundsätzlich nicht wahnsinnig kompliziert. Sie starten langsam, fallen dann in einen Trab und idealerweise, bevor sie dann auf die Truppen der Russen stoßen, sind sie in einem harten Galopp und richten den Schaden an, den sie anrichten sollten. Sie werden, wie es Raglan ja auch in seinem Befehl geschrieben hat, noch unterstützt durch die vierten Chasseurs der Franzosen. Auch Kavallerie, die stehen so ein bisschen links hinter ihnen. Auch dabei übrigens Jemmy, ein kleiner Terrier, der zu den 8. Husaren gehört. Und der Beginn dieses Ganzen wird markiert durch das Blasen des Bugles, also so eines kleinen Horns. Und diese leichte Brigade reitet also los und ganz vorne ist Cardigan, also der Anführer der leichten Brigade. Und die Männer ziehen ihre Säbel und halten ihre Lanzen bereit. Und kurz nachdem sie losreiten, reitet Nolan auch vor, der den Befehl übergeben hat, weil er Teil dieses Kommandos sein will. Und beinahe zeitgleich beginnen dann schon die ersten russischen Kanonen auf sie zu feuern, und zwar die, die an der Flanke positioniert sind. Und sie feuern aus insgesamt 10 Kanonen, die in zwei Gruppen von jeweils 5 aufgeteilt sind. Und sie haben in dieser Position auch einen wahnsinnig großen Vorteil, weil sie enfilade feuern können. Oder wie es die Engländer sagen würden, enfilade. Enfilade kommt aus dem Französischen, bedeutet so viel wie aufgefädelt. Und im Deutschen wird dieser Begriff eigentlich so als Flankenbeschuss übersetzt. Ich finde aber die Beschreibung, die französische, fast besser, weil man sieht, was für einen Vorteil das für die Kanonen bringt. Ja, du hast im Grunde eine ganze Reihe an Leuten und wenn du richtig schießt oder richtig feuerst, dann kann diese Kugel durch etliche Menschen durchgehen, Menschen und Pferde, bevor sie überhaupt gestoppt wird. Das heißt, du kannst mit einer eigentlich schon wahnsinnig viel Schaden anrichten und das tun sie auch gleich. Vor allem, man macht sich wahrscheinlich, also siehst du diese Filme und so weiter und hörst dann auch so von Kanonenkugeln und dann denkst du, ja gut, so diese eine Kugel, wenn ich der ausweiche, dann geht's schon. Oder wenn ich sehe, dass sie auf mich
gerichtet ist, dann kann ich irgendwie ausweichen. Das Ding ist, erstens sind sie wahnsinnig schnell und zweitens haben sie so eine Wucht, dass selbst wenn sie dann das erste Mal wo reintreffen und dann am Boden aufschlagen und noch einmal, können sie sogar nach dem dritten aufschlagen, wenn sie dich treffen, noch einen Arm oder einen Fuß abreißen. Ja? Und inmitten dieses Kanonenkugelhagels befindet sich jetzt diese Light Brigade, was auch verwendet wird. Neben den normalen Kanonenkugeln sind Kanonenkugeln mit explosiven Projektilen. Also die sind mit einer Zündschnur versehen, die wird entfacht, sobald sie aus diesem Kanonenrohr geschossen werden und dann nach einer bestimmten Zeit explodiert dieses Ding.
Die waren an der Kugel dran, also die hatten an der Kugel nochmal so, so quasi, okay. Mhm.
Also in der Kugel quasi war der Sprengstoff und du hast diese Kugel aus dem Kanonenrohr geschossen. Dabei hat sich die Zündschnur entzündet und wenn die halt abgebrannt war, dann ist explodiert. Okay. Und ist halt in 1000 kleine Stücke zerborsten und eines dieser Stücke trifft eigentlich Momente, nachdem sie losreiten, gleich Nolan.
Okay.
Den Mann, der im Grund zuständig war dafür, dass diese, wenn man so will, Selbstmordmission überhaupt stattfindet. Und er ist der Erste, der stirbt oder einer der Ersten, der stirbt. Die leichte Brigade schafft es teilweise vorbeizukommen an dieser ersten Stellung der Russen mit ihren 10 Kanonen. Sie reiten weiter, dann kommen sie auch schon in die Reichweite der nächsten Stellung der Russen, die wieder von der Flanke aus auf sie schießen. Jetzt allerdings kommt ihnen die französische Kavallerie zu Hilfe. Ja, die kommen so von hinten rum und schaffen es, diese russischen Stellungen zu neutralisieren. Das heißt, die leichte Brigade reitet jetzt weiter direkt auf diese Kanonen, die frontal positioniert sind ihnen gegenüber. Und die russischen Truppen dort, Mitglieder der 6. Husarenbrigade, sind sehr gut ausgebildet, werden fast ein bisschen überrascht von diesem Angriff, weil sie einfach nicht erwartet haben, dass er stattfindet, schaffen es aber natürlich trotzdem rechtzeitig, ihre Kanonen zu laden und sie auf diese leichte Brigade zu richten und noch mehr großen Schaden anzurichten. Tatsächlich ist es so, dass nach 7,5 Minuten die übrigen Männer der leichten Brigade, und es sind nur noch ungefähr 200, es schaffen direkt in diese Stellungen der Russen zu galoppieren. Mhm. Sie können dort tatsächlich ein bisschen Schaden anrichten, können die Russen sogar kurz zurückdrängen, bis sie dann selbst wieder zurückgedrängt werden aufgrund eines Angriffs der russischen Kavallerie, ja, die jetzt quasi diesen Leuten hier zu Hilfe kommen. Sie schaffen es, den Rückzug anzutreten, wieder zurück zu ihrem Ausgangspunkt. Vor allem deshalb auch, weil die Franzosen eben diese anderen Kanonen schon außer Gefecht gesetzt haben, die anfangs ja auch schon so viele Menschenleben gekostet haben. Trotzdem, als sie dann zurückkehren, sind 110 Mann tot, 375 Pferde sind tot und 160 sind verwundet. Mhm. Weil ich vorhin gesagt habe, dieser Terrier rennt auch mit Jamie, der überlebt, der trottet wieder zurück, leicht verletzt. Der gesamte Verlauf dieser absurden Situation, ja, dass hier direkt in Kanonenfeuer geritten wird von mehreren Seiten. Das wird beobachtet von einem französischen Marschall namens Pierre Bosquet. Und sein Ausspruch, als er das beobachtet, ist heute noch bekannt. Und zwar sagt er: C'est magnifique, mais ce n'est pas la guerre, c'est de la folie. Also, das ist großartig, aber es ist nicht Krieg, das ist Wahnsinn.
Okay, nur nie gehört.
Die Russen waren offenbar auch verwirrt. Es gibt Meldungen von russischen Offizieren, die der Meinung waren, die Briten wären vielleicht betrunken gewesen, als sie auf ihre Stellungen zugeritten sind. Für die eigentliche Schlacht von Balaklava, in der wir uns jetzt eigentlich befinden, bleibt dieser Angriff der leichten Brigade eigentlich recht folgenlos. Die Russen schaffen es nicht, Balaklava einzunehmen. Trotzdem zeigen sie dann in Sevastopol die Kanonen her, die sie den Osmanen abgenommen haben und tun so ein bisschen, als wäre das Ganze ein Erfolg gewesen. Die Stadt Sevastopol selber wird dann auch ungefähr ein Jahr später im Rahmen eines Abkommens abgegeben. Diese ganze Episode mit der leichten Brigade, die hier reinreitet, um Kanonen wieder zurückzuholen, die eigentlich gar nicht die richtigen Kanonen sind, hat auf den eigentlichen Krieg überhaupt keinen Einfluss gehabt. Auf was es allerdings einen Einfluss gehabt hat, war das Patriotismusgefühl der Briten. Und wir wissen ja, die Briten sind groß, wenn es darum geht, ihre eigenen Erfolge selber zu feiern, ja, ohne irgendwie auf die Dinge zu schauen, die sie eigentlich nicht richtig gemacht haben im Laufe der Jahrhunderte. Die Geschichte der Light Brigade wird in England deswegen wahnsinnig schnell mystifiziert, nicht zuletzt, weil der Dichter Alfred Lord Tennyson ein Gedicht darüber schreibt, unter dem Namen The Charge of the Light Brigade. Und dieses Gedicht ist sehr wahrscheinlich auch der Grund, dass wir überhaupt heute noch von diesem ganzen Vorfall sprechen.
Ja.
In diesem Gedicht allerdings wird das Ganze so dargestellt, als sei es ein Zeichen für den grenzenlosen Mut der Briten.
Mhm.
Ja. Da wird nicht davon gesprochen, dass es im Grund wahrscheinlich eine Verwechslung war, ja, dass es einfach ein Befehl schlecht übermittelt worden ist, sondern geht es darum, ja, die wollten diese Kanonen zurückholen und sie sind so mutig gewesen und sind deswegen direkt auf diese Kanonen zugeritten. Um das Ganze auch noch dramatischer zu machen, wird es in dem Gedicht so dargestellt, als wäre die gesamte leichte Brigade aufgerieben worden.
Mhm. Ja.
Ich meine, es sind viele Leute gestorben, es waren schlussendlich hast du dann halt nur noch ungefähr 150 Reiter und Pferd zusammen gehabt, aber natürlich nicht so tragisch, wie es in diesem Gedicht dargestellt mhm. wird. Grundsätzlich ist es der Tenor gewesen im 19. Jahrhundert. Ja, das war eine große, mutige Veranstaltung hier. Im 20. Jahrhundert, vor allem aufgrund der Briefe der Soldaten, die ja im Laufe der Zeit dann auch zurückgeschickt worden sind und auch aufgrund der Berichterstattung, die in diesem Krieg dann auch mehr stattfindet als jemals zuvor in einem Krieg, lernt man dann eben auch, dass dieser Angriff der leichten Brigade tatsächlich eben nicht einfach nur wahnsinnig mutig von irgendwelchen Soldaten war, sondern es beruht einfach auf einem Missverständnis. Der Angriff übrigens ist einige Male verfilmt worden
mhm.
und es gibt auch unterschiedliche Musikstücke, die sich damit beschäftigen. Und dir, Daniel,
ja.
dürfte vielleicht eines bekannt sein. Es heißt The Charge of a Light Brigade. Und zwar ist es ein Lied von Phantom Ghost.
Ah.
Und das ist ein Projekt von Dirk von Lotzow, den du ja als Mitglied von Tokotronic sehr schätzt.
Sehr gut. Ja? Tatsächlich habe ich aber dieses Phantom Ghost Projekt nicht so sehr verfolgt, daher sagt mir der Song leider nichts.
Also vom Album aus dem Jahr 2009.
Mhm.
Das ist mittlerweile auch schon eine Zeit her. Weil ich vorher von diesen Briefen geschrieben habe, die zurückgeschickt worden sind. Also grundsätzlich, und das ist jetzt auch was, mit dem ich auf eine zukünftige Folge verweise.
Mhm.
Der Krimkrieg war ja der erste Krieg, über den direkt mit Fotografien und via Telegrafie von der Front berichtet worden ist.
Ja.
Ja, also gilt ja als der Krieg. Und ich meine, dir muss ich das nicht sagen, du bist ja Fotografie-Spezialist. Das ist der erste Krieg, wo wirklich mit Fotografien von der Front gearbeitet worden ist.
Ja.
Und wo es im Gegensatz jetzt zu dieser Geschichte der Light Brigade, also hier war es so, da hat es lange gedauert, ungefähr 3 Wochen, bis der wahre Vorfall nach England gedrungen ist. Aber grundsätzlich war es dann später auch schon so, dass die Zustände vor Ort via Telegraph nach England geschickt worden sind und dann am nächsten Tag schon in der Zeitung standen sind. Und die London Times zum Beispiel, die hat viel über die grauenhaften Zustände auf der Krim geschrieben während diesem Krieg. Etwas, was dann eine bestimmte Person dazu gebracht hat, in die Türkei zu reisen, um dort in einem Ort namens Skutari ein Spital zu bauen für die Verwundeten des Krieges. Und zwar Florence Nightingale.
Naja.
All das wird aber Teil einer weiteren Folge sein.
Sehr gut.
Tja, und das, Daniel, war meine Geschichte über den Angriff der leichten Brigade. Eigentlich ein Blunder, wie man im Englischen sagt,
mhm.
der so eigentlich nicht stattfinden hätte sollen, aber wahrscheinlich gerade deshalb heute auch noch bekannt ist.
Sehr spannend, Richard. Und also ich muss sagen, Krimkrieg ist klar, also habe ich natürlich auch auf dem Zettel und es sind auch schon einige Sachen, die ich da in Vorbereitung habe. Aber über diese Geschichte habe ich bislang noch gar nichts gehört.
Mhm.
Und ich bin froh, dass du das machst, weil diese Geschichte auch so wie du es immer erzählt hast jetzt bei den Kreuzzügen, dass du gemeint hast, du bist froh, dass ich das mache, weil die so komplex sind. So geht es mir jetzt gerade mit dem Krimkrieg.
Na, ich hoffe, dir geht es nicht so, nachdem du jetzt gehört hast, was ich da erzählt habe. Dass du denkst, das ist so kompliziert, ich kenne mich nicht aus.
Nee, das nicht, aber wenn ich mir anschaue, dass du noch 3 weitere Folgen machen willst, ich muss sagen, ich habe jetzt gerade am Ende, wo du diese Nightingale-Geschichte erzählt hast, gedacht, dass du eigentlich eine andere Geschichte erzählst, nämlich dass du die von dem William Russell erzählst.
Nein.
ist das auch eine der, weil dann die Geschichte nehme ich dann gleich auf meinem Zettel.
Schneid's raus, dann kannst du noch eine Folge drüber.
Nein, da mache ich jetzt keine mehr. Der Krimkrieg gehört dir.
Sehr gut. Na, ich muss dazu sagen, weil ich jetzt Florence Nightingale angesprochen habe und so weiter, ich werde nicht über Florence Nightingale eine Folge machen. aber über was Ähnliches, das meiner Meinung nach noch ein bisschen interessanter ist, weil es uns noch mehr sagt über, nicht nur über den Krieg, sondern auch über, über die britische Gesellschaft. Und dann die dritte Folge, die ich in Vorbereitung habe, die tangiert so ein bisschen den Krimkrieg. Also das, was passiert, wird quasi ausgelöst durch den Krimkrieg, aber es passiert dann nicht wirklich alles auf der Krim.
Ja, aber das ist ja auch wirklich wahnsinnig spannend, also weil der Krimkrieg ist nicht so sehr präsent bei uns, aber trotzdem ist er ja einer der ersten wirklich modernen Kriege und deshalb auch schon ja, stilprägend ist das falsche Wort, weil es positiv besetzt ist, aber er ist einfach auf jeden Fall wahnsinnig wichtig für die folgende Entwicklung, weil ganz viel eben darauf basiert. Und auch wie du es, was ich jetzt auch sehr spannend fand, wenn man sich auch überlegt, ne, wie haben die denn vor Ort kommuniziert, dass überhaupt so ein Fehler passiert, dass die sich da nicht richtig verstehen, ist ja auch ein Wahnsinn.
Also, ich meine, interessant hier ist auch, also es passiert tatsächlich auch wahnsinnig viel dann noch. Zum Beispiel, die Briten bauen dann eine Eisenbahn auf der Krim, damit sie besser an ihre, an ihren Nachschub kommen. Ja, außergewöhnlich. Und irgendwie so auch so ein bisschen Ausdruck dieses Wandels zu jener Zeit. Ich meine, viel Neues eigentlich in diesem Krieg. Also nicht zuletzt die Tatsache, dass hier die, die Briten und die Franzosen wieder miteinander gegen jemand anderen kämpfen. Ja. Das aber gemeinsam dann auch mit den Türken machen. Das ist also dann auch nicht mehr so dieses streng, ja, nur Christen gegen Muslime, sondern du merkst, okay, hier sind jetzt andere Dinge wichtig, ja. Vor allem eben für die Briten und die Franzosen dieses Mächtegleichgewicht. Und das wollten sie natürlich auch entsprechend aufrechterhalten.
Ja.
Ja, übrigens, die Literatur, die ich hier hauptsächlich verwendet habe, ist ein Buch von Mark Atkin, ein Militärhistoriker. Mhm. Das heißt The Charge.
Ein 1200 Seiten Wälzer.
Na, zum Glück nicht ganz so viel. Aber es ist sehr detailliert. Ja. Also ich, sehr viele Dinge habe ich hier jetzt natürlich nur angerissen, aber wer wirklich Play-by-Play dieses Angriffs haben will, noch mit viel mehr Details, wer jetzt wann wo war und wie lang es gedauert hat, diese Kanonen nachzuladen, also all diese Dinge findet man in diesem Werk. Sehr lesbar auch.
Ja, das ist echt spannend, weil genau bei dem Krieg ist ja auch, der ist ja auch schon ja besser dokumentiert als andere Kriege. Mhm. Und deshalb weiß man wahrscheinlich auch diese ganzen Sachen.
Eben, und was eben auch neu war, ist, dass die Leute das in England zum Beispiel gehört haben, mhm, ja, oder in Großbritannien. Also, weil ich vorhin erwähnt habe, dieses Bombardement der Russen, dieser türkischen Stadt, ja, wo die ganze Flotte zerstört worden ist, 4000 Leute gestorben sind. Das hat große Empörung ausgelöst in England, so dass in England die Leute auf der Straße waren und quasi dafür waren, dass Großbritannien in den Krieg eintritt. Mhm. Um hier den Russen zu zeigen, dass das so nicht geht. Aber das wandelt sich dann natürlich im Laufe der Zeit, dass irgendwie klar wird, wie schlecht das alles organisiert ist, ja, wie die Leute, wie die Fliegen sterben auf der Krim, ohne dass sie kämpfen, sondern nur durch Krankheit oder weil sie erfrieren. Ja. Es gibt Fotos zum Beispiel von Kriegsinvaliden, wo drei so nebeneinander sitzen und der ganz links sitzt und irgendwie ein Bein verloren hat, der hat es wirklich in einer Kampfhandlung verloren. Die anderen beiden, die dort sitzen, waren in unterschiedlichen Schlachten, sind unverletzt rausgekommen, aber man hat ihnen die Beine wegen Frostbite abnehmen müssen. Ja? Also weil sie einfach angefroren sind.
Ja.
Und natürlich ist versucht worden, das Ganze irgendwie so hinzustellen, quasi auf offizieller Seite, dass das gar nicht stimmt und so weiter. Aber dadurch, dass du dann die Möglichkeit gehabt hast, das wirklich als Reporter direkt nach England zu schicken, ist es natürlich rausgekommen. Ne?
Sag mal, weil du Kleidung sagst, ist nicht dieses Balaklava, ist das nicht auch der Name für die Sturmhaube?
Ja.
Also das kommt also auch daher.
Ja, ich habe gar nicht recherchiert, ob inwiefern das damit zusammenhängt. Mir ist es die ganze Zeit im Kopf gewesen. Und ich habe mir die ganze Zeit während der Vorbereitung habe ich mir gedacht, ich muss da nachschauen. Jetzt sprichst du es an, jetzt schaue ich es tatsächlich nach. Ja. Balaklava. Vielleicht gibt es ja eine Disambiguation. Ah ja, Sturmhaube. Der im militärischen Bereich gebräuchliche Name Balaklava stammt aus dem Krimkrieg, in dem man gegen die klimatischen Bedingungen des russischen Winters erstmals Strickmützen dieser Art an die britischen Truppen ausgab und nach dem auf dem Kriegsschauplatz gelegenen Ort Balaklava benannte.
Ah, spannend.
Schau an. Tja, danke, dass du nochmal nachgefragt hast. So habe ich, soll ich nochmal nachschauen.
Sehr gut.
Gut.
Ja, Richard, sehr spannende Geschichte.
Danke. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum Feedback-Hinweis-Blog, oder?
Sehr gut, ja, machen wir das.
Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge, kann das per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm oder auf unserer Website geschichte.fm. Auf Twitter sind wir auch zu finden, da ist der Account geschichte.fm. Auf Facebook sind wir auch, dort können wir uns Nachrichten schreiben oder direkt unter dem Posting einer jeden Folge kommentieren. Und auf Spotify sind wir auch, da kann man zwar nicht kommentieren, aber man kann uns folgen. Und wer grundsätzlich eine Review unseres Podcasts verfassen will, am besten natürlich eine gute, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Wer keine Lust hat, hier in diesem Podcast Werbung zu hören, hat die Möglichkeit, bei Steady sich einen Feed zu kaufen für 4 € im Monat. Da bekommt ihr dann die Folgen auch jeden Mittwochvormittag geliefert in einen Feed und da gibt's dann die Folgen, aber eben jeweils ohne Werbung. Das Ganze findet ihr unter geschichte.fm/steady. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft und uns dabei unterstützt, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Alle Möglichkeiten, die ihr dazu habt, findet ihr auf der Webseite. Den Link dazu packen wir auch in die Shownotes und sind überhaupt immer in den Shownotes jeder Folge. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Matthias, Philipp, Christine, Rebecca, Martin, Markus, Maximilian, Stefan, Judith, Steffen, Doreen, Reinald, Dominik, Alexander, Urs, Samuel, Wolfgang, Dominik, Gero, Mario, Laura, Nils, Marcel, Chantal, Katharina, Alfons, Leo und Stefanie. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Tja, Richard, dann würde ich sagen, geben wir doch dem einen das letzte Wort, der es immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.